Richtig leise ist keiner von uns.
Nee.
Na?
Nee. Die Sandra.
Die Holländer nicht.
Sandra redet leise.
Schon? Mhm. Ja. Du bist auch kein leiser Mensch, oder?
Holländer halt.
Holländer. Ah, herrlich.
Ein herzliches Willkommen und Grüß Gott aus dem Paradies. Ich, Sarah Hamm, freue mich sehr, dass Sie heute bei uns zu Gast sind und mit mir auf eine gedankliche Reise tief ins Salzburger Land gehen. Wir werden mit erfolgreichen Sportlern, Stars und Sternchen, innovativen Firmengründern und bekannten Bestsellerautoren über die wichtigen Dinge im Leben reden. Pur, authentisch und unverfälscht. Seien Sie mit mir Gast im Paradies.
Ja, meine Lieben, heute geht's um den Josef Harthofer, ganz bekannter Bio-Schnapsbrenner. Ich habe noch keinen Intus. Aus Niederösterreich, aus dem schönen Mostviertel. Da fahren wir zwei nachher noch hin.
Ja.
War ich noch nie.
Wunderschöne Gegend.
Ja, bin ich mal gespannt. Und zwar, den Josef kennen wir, weil der hat ja unseren erfolgreichen, muss man sagen, Matari Gin. Gebraut, destilliert, wie auch immer.
Also ich glaube, der wird Josef heute einiges erzählen müssen, wie das genau funktioniert, weil gebraut wird er nicht, wird schon destilliert.
Ja, ich kenne mich damit überhaupt nicht aus. Na, gar nicht.
Aber ich glaube, das ist ein wunderschöner Ausflug heute und Josef ist ja einer der Pioniere im Bereich Biodestillate. Ist, glaube ich, auch unglaublich spannend, weil er hat ein Naturschutzgebiet auf seinem Grundstück. Ein absoluter Bio- und Regionalenthusiast, wahnsinnig innovativ. Und auch mit seinen Schnäpsen internationalen höchst erfolgreich.
Ja, was ich so erstaunlich fand bei der Recherche, er ist immer noch der Einzige im deutschsprachigen oder ich glaube sogar im europäischen Raum, der diesen ganz berühmten, die ganz berühmte Trophäe gewonnen hat für den weltbesten Wodka. Unter 240 Einreichungen, glaube ich, wurde sein O-Wodka prämiert als weltbester Wodka. Und das hat sonst eben bei uns im Raum noch nie einer geschafft und seitdem auch nicht mehr.
Na, also muss man ganz ehrlich sagen, er steht für Qualität und was das Spannende ist, wenn du heute einen Gin Bio machen möchtest, wie das wir gemacht haben, musst du erstmal sämtliche Botanicals in dieser Qualität auch bekommen. Da brauchst du ein Wahnsinnsnetzwerk und das hat sich der Josef über die letzten Jahre extrem gut aufgebaut und davon profitieren wir natürlich auch, weil unser Gin ja auch ein bisschen spezieller ist, 3-Länder-Zusammenstellung. Ja, der Mike ist heute auch bei uns. Servus, Mike.
Servus.
Man hört es ein bisschen an der Stimme, er kommt aus den Niederlanden.
Ein bisschen.
Ein bisschen, ja. Also hochalpiner Gin mit niederländischen Einflüssen. Na, Spaß beiseite. Wir haben einen Gin gemacht, der ist zum einen alpin mit Kräutern, Wurzeln, Blumen aus Leogang. Dann mit Südtiroler bzw. italienischen Einflüssen, weil wir einfach auch das Florale, Zitronige, Grapefruithafte haben wollten. Das wächst in Österreich einfach nicht so gut. Und dann der Mike mit seiner langjährigen Bar-Expertise und mit seinem, ja, muss sagen, unglaublichen Geschmackssinn, hat da noch, sage ich mal, die feinen Nuancen aus den internationalen Niederlanden und seinen ehemaligen Kolonien, wenn man das schon sagen möchte, ja, dazugegeben. Und jetzt haben wir einen unglaublich schönen, sanften Gin, der, wie soll ich sagen, ziemlich begeistert und auf Wohlwollen gefallen ist.
Ja, Mike, erzähl mal ein bisschen, wie lief denn das ab? Wie kreiert man so einen Gin selber? Wer kam eigentlich auf die Idee?
Das Idee ist, glaube ich, in der ersten Lockdown entstanden, wo wir gedacht haben, wir können vielleicht noch außer nur Barbetrieb vielleicht noch was dazu machen. Und haben dann ein bisschen recherchiert und sind dann nach Probieren und Denken und noch mehr Probieren auf unsere Idee vor der Gin gekommen, irgendwie was Bio zu machen mit ganz viel regionalen Einflüssen aus Leogang. Und habe dann auch mal dem Harthofer kontaktiert und sind mal zu ihm gegangen. Das war vielleicht im
Spätsommer.
Juli, August. Ja. Also es war ein sehr schöner Tag. Aber danach haben wir auch die Brennerei angeschaut, haben uns überlegt, was wir alles von ihm Bio bekommen können. Und ja, irgendwie haben wir dann das erste Probepaket bekommen.
Genau, der erste Brennvorgang, der ist ja leider Gottes in die Hosen gegangen. Das hat der Josef selber dann schon weggeschüttet. Das haben wir gar nicht mal kosten und probieren dürfen. Das war eigentlich ganz lustig, weil da hat er mich angerufen, nach einer halben Stunde Destillationsvorgang, hat gesagt, ah, das wird ein Wahnsinns-Gin. Der ganze Brennraum, die ganze Lagerhalle duftet schon so gut. Er ist unglaublich zufrieden mit dem, was wir da geschaffen haben. Eine Stunde später klang das schon ein bisschen anders. Da hat er dann gemeint, ja, er nimmt etwas ab, es kommt irgendwas hinzu. Ja, ein bisschen marzipanhaft, aber vielleicht ist die Vogelbeere nicht ganz ideal gewesen, aber noch ist er hervorragend. Wieder eine halbe Stunde später hat er gesagt, er muss es wegschütten. Ja. Vielleicht hätte man nach halben Stunde den Brennvorgang abbrechen sollen, dann hätte man die Erfindung des Jahrtausends gemacht. Aber naja, der ist es nicht geworden, aber der zweite Brennvorgang mit ein bisschen veränderter Vogelbeere, jetzt kann man es ja sagen, dass das drin ist auch, das so einen kleinen Marzipan-Ton gibt, in veränderter Form dazugefügt. Und die erste Charge war dann schon gar nicht schlecht, Mike, oder?
Die war gar nicht schlecht. Uns hat aber ein bisschen die frische Note noch gefehlt und habe dann entschieden, vielleicht noch mehr Zitrusfrüchte dazuzugeben, so wie Grapefruit, Zitrone, Orange. Und ja, deshalb hat unser Gin, glaube ich, eine ziemlich erfrischende Note.
Genau. Und jetzt, ich glaube, nach dem 5., 6. Durchlauf passt er und sind super zufrieden. Es hätte auch 100 Durchlaufe sein können. Ja, jetzt sind wir in Summe aber auch super happy, dass es so passiert ist. Und Josef selbst ist, glaube ich, auch mega zufrieden und mega happy, weil sein Barkeeper sagt, das ist der beste Gin, den er jemals gemacht hat. Das ist auch ein ganzer, ja, da kann man auch sehr stolz drauf sein, dass das so ist.
Ja, das stimmt. Wie schmeckt er dir, Mike? Bist denn jetzt zufrieden mit dem Endprodukt?
Ich bin super zufrieden, ja.
Sehr gut, freust du dich, wenn es bei uns endlich wieder losgeht und du den Gästen verschiedene Cocktails machen kannst mit dem Gin?
Natürlich.
Habt ihr da schon ein paar Ideen, oder?
Da habe ich schon ein paar Ideen und auch schon einziges ausprobiert und die haben alle sehr gut geschmeckt. Ja.
Super.
Und ja, und es ist unglaublich sommerlicher Drink geworden. Das passt einfach auch wunderschön, das kannst du auch am Nachmittag trinken. Dann gibst halt vielleicht nicht 6, 7 Zell rein, so wie der Gentleman, sondern machen wir Ladylike mit 4, 5 Zell. Dann hat man einen wunderschönen Long Drink.
Aber ja. Sarah, du hast ihn ja schon probiert, du kannst das doch alles schön bestätigen, oder?
Ich mag ihn total gern. Ich muss sagen, ich bin so mit Gin immer ein bisschen vorsichtig, weil ich diese extreme Wacholdernote nicht so mag. Aber die hat unser Gin ja fast gar nicht. Der ist so frisch, den kannst komplett so trinken.
Ja, und vor allem, der hat eine unglaublich hohe Brennqualität. Du kannst ihn pur unglaublich gut trinken. Und man sieht, wenn man Eiswürfel in den Gin gibt, ja, wie sich die Öle langsam zu lösen beginnen. Da sieht man, was da alles drin ist an Ingredienzien, an Botanicals, an grundsoliden Ölen und Extrakten. Und das macht den einfach auch unglaublich, reizvoll und reichhaltig an Geschmack einfach.
Ja, ich muss sagen, ich finde ihn ein bisschen gefährlich, weil er so lecker ist und wenn er den noch mit, ich hatte so ein leckeres Grapefruit Tonic, mit dem habe ich den gemischt, dann kannst du den trinken wie Wasser. Und dann so nach dem 4. merkst du irgendwann, hoppala. Und dann ist schon zu spät.
Ja, der 4. sind dann auch irgendwo 20 Zähl Alkohol. Das ist dann gar nicht mehr so wenig.
Nee. Mike, was sagst du immer, wie viel Zähl ist Liebe?
7 sind Liebe.
7 sind Liebe, ja, Wahnsinn.
Also wenn jemand bei uns an der Bar ein Gin Tonic bekommt mit 7 CL, dann ist der Mike ziemlich verliebt in den Gast.
Ja, und spätestens nach 3 der Gast dann auch in den Mike, egal wer das ist.
Ja, genau. Nein, aber es war ja eine unglaublich schöne Geschichte, weil im Lockdown, da muss man sich ein bisschen was überlegen und es dauert ja blöderweise noch ein bisschen an. Ja, das ist ja... Ja, keine einfache Situation für alle. Deshalb sind wir froh, dass wir auch diese Chance mit dem Josef nutzen konnten und da einen schönen Gin kreieren durften. Und umso mehr sind wir froh, dass das auch im Handel jetzt langsam ankommt, das Thema. Wir haben schon einige Listungen. Wir wollen das aber jetzt nicht zu groß raustreiben, weil wir sind ja immer noch ein wunderschönes Naturressort und kein Gin-Produzent. Aber es ist halt eine schöne Auszeichnung, wenn das Produkt so positiv aufgenommen wird und auch, sage ich mal, von Handel mit Handkuss genommen wird.
Und Schleichwerbung schön und gut, aber eins noch, was vielleicht noch für einige Gäste interessant ist, und zwar hat der Mike ungefähr im letzten Lockdown im ganzen Winter jede Piste, jede Skitour ausprobiert, jede Wanderung, die es so im Umkreis von 100 Kilometern gibt. Heißt, wenn irgendein Gast im Sommer oder im Winter mal Hilfe braucht mit irgendeiner Tourenidee, braucht er sich eigentlich nur noch an dich wenden, oder?
Ski- und Bergführer Mike, ja.
Du hast den Lockdown ja ausgenutzt. Vielleicht, Alkohol mit auf den Berg nehmen ist dann immer nie so eine gute Idee.
Weiß nicht, sollte man vielleicht nicht machen, ja.
Nee, nicht unbedingt.
Uns könnten wir ein neues Erlebnis erfinden mit Mike. Tour and Drink oder so. Aber das, ist zu gefährlich.
Da bekommen die Rocks im Gin Tonic eine neue Bedeutung, ja.
Weil du hast den Lockdown ausgenutzt, oder?
Ich habe ziemlich, so wie uns in Gin-Name schon eigentlich bestätigt, da Matari-Lockdown gehabt, ziemlich relaxed. Das cool. Ist ja Matari, steht ja auf Japanisch für relaxed. So, eigentlich war der Winter gar nicht so schlecht.
Obwohl ich, wenn ich deine Touren so sehe, jetzt nicht unbedingt an Synonym relaxed denke. Wären es jetzt für mich nicht so 11 Stunden irgendwo den Berg hochlatschen.
Also ich war sehr, sehr neidisch hin und wieder, wenn ich aus dem Büro rausgeschaut habe und dann irgendeine Meldung von Mike aufgepoppt ist auf Instagram und wieder eine neue Story da war, wieder der neue 3000er bei schönstem Wetter, da war ich schon sehr neidisch, ja.
Aber Mike, wir hatten ja mit den Leoganger Bergbahn auch geredet, jetzt warst du ja viel in Skigebieten dabei, hast du dich mal unwohl gefühlt aufgrund von Corona?
Nein, es war schon ein bisschen komisch, teilweise am Montag ganz alleine auf die Piste. Hat so seine Vorteile, aber irgendwie fehlt natürlich so ein bisschen die Hüttenkultur so beim Skifahren jetzt leider. Aber ich glaube, nächstes Jahr kommt das dann wieder.
Das holen wir alles nach.
Schauen wir mal, ob es kommt nächstes Jahr im Winter.
Ah doch, da bin ich 100% überzeugt.
Gibt es dann unsere Gin oben am Berg.
Ja, dann verkaufen wir den Gin am Berg und dann passt es auch gut. Na, die Happiness kommt zurück und ich glaube, die hat auch keiner so richtig verloren, hoffentlich. So bedrückend und so dramatisch das für viele ist. Auch für uns, wir haben jetzt seit November ja eigentlich zu und hoffen, dass wir jeden Moment wieder aufsperren dürfen. Aber wir müssen einfach schauen, dass wir einen wundervollen Sommer haben und für den Winter machen wir gar keine Sorgen mehr, das wird 100% passen.
Weil wir jetzt kurz über den Namen gesprochen haben, wo kam der Name eigentlich her, Matari?
Ja, das war eine witzige Geschichte, weil ich habe einen guten Freund, der ist Patentanwalt. Und mit dem habe ich in anderer Sache gesprochen und habe gesagt, wir machen einen Gin. Ich habe aber noch keinen Namen dafür. Und am nächsten Tag hat er mich angerufen. Ich glaube, er ist gerade irgendwie aus Japan zurückgekommen und hat gesagt, ah, Matari wäre doch ganz cool.
Ach.
Ja. Ursprünglich wollte man ihn anders nennen, Trinity, aber das war ein bisschen schwierig. Ja, schon besetzter Name, wäre etwas teuer gewesen, da die Domainrechte zu kaufen. Ja, hätte uns auch gut gefallen, diese Dreifaltigkeit, ja, aus 3 Ländern, 3 Personen, 3 verschiedene Ideen, das ein bisschen auch zum Ausdruck zu bringen. Aber der Jörg, mein Patentanwalt, hat mit Matari da ein wunderschönes Wort gefunden, das auch, wie soll ich sagen, ein bisschen der Seele des Paradieses entspricht. Ja, ein bisschen eine relaxte, casual Atmosphäre und der Gin verkörpert das aber auch ganz, ganz gut im Geschmack.
Bist du auch zufrieden mit dem Namen, Mike?
Ich bin super zufrieden.
Super. Und was ich mir dann nur gedacht habe, Matari passt ja auch ganz gut, weil dieser asiatische Einfluss, den gibt es bei uns ja auch an unserer berühmten Bar, oder?
Ja, ja, klar. Ich war ja selber, habe in Thailand studiert und war dann beruflich sehr, sehr häufig auch in Asien unterwegs. Und unsere Bar ist ein bisschen so angeleihen, hat Anleihen genommen aus Taipei an der Raw Bar. Und ich glaube, wenn etwas sehr, sehr gut ist, dann darf man das auch ruhig nachmachen, aber man muss es mit eigenen Ideen hinterlegen und darf es nicht kopieren. Ja, also die klassische Copycat, die einfach nur etwas sieht und dann kopiert und vielleicht ein bisschen besser zu macht, das ist dieser chinesische Ansatz, der gefällt mir nicht gut. Ja, wenn dann schon eigene Ideen auf den Markt zu bringen, ist viel spannender. Und Matari gibt einfach viel her, das Be Relaxed. Es geht gar nicht um das, dass es japanisch ist. Ich glaube, viele Menschen würden, wenn sie Matari hören, gar nicht an Japan denken. Ja, das könnte alles sein. Ja. Und jetzt machen wir auch einen schönen Wein zu dem Thema.
Da haben wir okay.
Eine Mega-Hit gelandet, also eine Cuvée kreiert.
Warum habe ich den noch nicht probieren dürfen? Hast du den schon probiert, Mike?
Ja, das ist noch nicht fertig, glaube ich.
Ja, fertig ist er schon, aber er wird jetzt gerade gebottelt, ja, auch mit viel Liebe. Und da ist uns wirklich ein Hit gelungen, muss man ehrlicherweise dazu sagen, weil der Winzer unseres Vertrauens, der Weidinger Michael, ist quasi in die Fußstapfen seines Vaters getreten und klarerweise probiert dann der Vater noch, was macht denn der Junior so. Und der Vater war auch mega begeistert von dieser Kreation. Ach. Ja.
Okay.
Weil das hat vorher noch keiner gemacht, diese 2 und dann für Zeichen Rebsorten zu kombinieren in einer Weißwein-Cuvée. Und dass da so ein hervorragendes Ergebnis rauskommt, mit dem haben wir selber nicht gerechnet.
Hast einfach zusammengeschüttet, oder?
Ja, der Florian, unser Restaurantleiter, hat einfach noch einen Schluck Restwein drin gehabt und kippt genau die gleiche Menge von dem, ich sag's jetzt nicht, welche Rebsorte drauf und probiert einfach mal und sagt, wow, das ist lecker. Ja?
Ja, durch Zufall entstehen die besten Geschichten.
Genau, und dann haben wir das mit 9 Gläsern probiert, also 50-50 nochmal nachgefüllt und da ist eine wunderschöne Geschichte entstanden, wo wir gesagt haben, eigentlich ist das wert, eine eigene Flasche zu geben, ein eigenes Label dafür zu drucken und vielleicht nicht nur im Puratistan zu verkaufen und zu verkosten zu lassen, sondern auch ein bisschen woanders, weil es einfach wirklich hervorragend geworden ist.
Also die Matari-Familie wächst.
Die Matari-Familie wächst. Mal schauen, wo es hingeht. Ich habe irgendwann mal gesagt, ja, ist ja nie ausgeschlossen, dass man Matari-Sushi, Matari irgendwas hat. Das kann ja alles mal passieren, aber diese Ideen müssen reifen.
Mike, hättest du irgendeinen Traum?
Ganz viele.
Ja, wir sind ein bisschen an einer anderen Idee noch dran, gell, Mike?
Ja, wir zupfen da noch ein bisschen rund. Vielleicht auch sowas in Likör oder vielleicht Vermutmäßig, aber da müssen wir noch mal schauen, was die Zukunft bringt.
Genau. Ja, verkosten bin ich immer dabei, wisst ihr eh. Einfach
ja, ich meine, das Thema Likör ist schon sehr, sehr weit gediehen, aber das ist jetzt keine pure Dieserfindung. Das machen wir gemeinsam vielleicht mit unserem Kaffeelieferanten. Mit
aber
dem
uns
wir
ist was los, hä?
Bei uns
Wahnsinn,
ist was los, ja. Da wird
wie fleißig
wirklich,
wir im allem, Lockdown sind, das ist unfassbar.
Schau, Sarah, das Schöne ist ja, das ist ein Netzwerk, ja, das ist wie eine kleine Familie und mit dem macht man was, mit dem machen wir was. Und das ist ja gar nicht Eigennützen. Ja, weil die Idee, die wir da gehabt haben, vielleicht mit dem Likör an unseren Kaffeeproduzenten weiterzugeben und jetzt Fahrthofer und Kaffeeproduzenten zusammenzuführen, das ist eine schöne Geschichte. Ja, und da sieht man einfach, dass in der, wie soll ich sagen, auch in schlechten Zeiten die Leute zusammenhalten sollen.
Ja, und wir passen ja auch alle so gut zusammen, gerade im Hinblick auf Thema Bio, Thema Nachhaltigkeit, wir teilen dieselben Werte. Das passt ja dann gut, wie du sagst, wie
ja,
eine
und
Familie.
Und das ist super authentisch.
Genau.
Ja?
Genau.
Ich sage, oftmals erlebt man das ja, dass man ganz was anderes tut als sagt. Und das kann ich für uns in Anspruch nehmen, das passiert bei uns nicht. Ja? Also wir sagen nicht, wir sind bio, regional und was auch immer. Und dann ist es das nicht. Das ist kein Marketing-Schmäh, sondern das ist einfach 100% Wahrheit. Und ja, weil wir einfach auch diese bäuerliche Tradition und Kultur einfach aufleben und hochleben lassen. Und das spürt man ein bisschen und merkt man einfach bei uns auch. Ja, und man merkt es auch, wie oft zum Beispiel so ein Video von meinem Vater geliked wird, der in dem Video nichts anderes macht, wie er täglich macht. Ja, einfach mal in den Stall gehen, seine Mädels besuchen, seine Kühe. Ja,
ja, weil wir uns halt auch nicht verstellen.
Na, und es ist ja, glaube ich, ganz wichtig. Auch
gerade auch bei den Videos, wir sind so, wie wir immer sind. Wir verstellen uns nicht.
Na, und das ist ja, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ich könnte es auch nie. Ja, das würde mir sehr, sehr schwer tun. Man sieht es dann vielleicht hin und wieder bei dem einen oder anderen Video, dass man da vielleicht ein bisschen Schwierigkeiten hat oder dass es einfach ein bisschen verkrampft dann oft wirkt, ja, weil wir das oft gar nicht so sind, dieses zur Schaustellen.
Zur Saustellen,
ja. Aber ich glaube, alles, was wir machen, muss irgendwo auch zum Haus passen und zu der Philosophie des Naturparadieses und Naturparadieses dazu passen.
Als hätten wir schon 10 Gin getrunken, jeder.
Ja. Ist irre.
Ich weiß ja nicht, was der den ganzen Tag im Büro macht.
Ich meine, wir können es ja vielleicht verraten, aber ja. Nein, wir haben ja schon einen getrunken heute. Zur Vorbereitung auf dieses schöne Gespräch haben wir natürlich einen Gin Tonic probieren müssen. Wir sagen jetzt die Uhrzeit nicht dazu. Vielleicht hören ja den Podcast auch Kinder zum Einschlafen, wer weiß. Dann wäre es an dieser Stelle jetzt ganz schlecht, bitte.
Aber irgendwie ist schon 5 auf der Welt.
Irgendwo ist
genau.
Es 5, ja.
Genau.
Und
genau.
Du sagst immer, irgendwo ist Gin-Time, oder Mike?
Nein, nicht immer.
Nicht immer.
So, und jetzt haben wir uns genug gebauchpinselt. Wahnsinn. Aber wir haben es uns auch verdient.
Wir haben es uns auf alle Fälle verdient und ich bin super happy, dass uns das gelungen ist.
Ja.
Und ich bin auch gespannt heute, wenn wir zum Fahrradhofer noch düsen, was er zu erzählen hat. Er ist ein unglaublich guter Marketer auch. Das wirst du selber auch noch feststellen.
Ja.
Er ist ein guter Verkäufer. Aber was bei ihm immer durchkommt, ist die Liebe zu seinen Produkten und zu seiner Philosophie. Und das ist, glaube ich, das, was Fahrthofer, Paradies oder Familie Matreiter und Familie Fahrthofer ein bisschen vereint, einfach auch die Liebe fürs Authentische, fürs Ehrliche. Da sind wir sehr, sehr stolz, dass wir da eine gute Kooperation mit auf die Beine gestellt haben.
Super, ja, wir müssen eh los, sonst sind wir unpünktlich. Mike, vielen Dank.
Mike,
viel
hält
Spaß
die Stellung.
Bei deiner
Danke,
nächsten Skitour, morgen oder übermorgen?
Wahrscheinlich morgen. Gibt's Stein und
gibt's
1 Meter Neuschnee?
Ja,
oh mein Gott.
Dann bis zum nächsten Mal. Bye. Tschüss.
Ja, danke, ciao.
So, lieber Josef, ich hoffe, ich darf Josef sagen, haben wir jetzt gar nicht. Ja, normalerweise sage ich vielen Dank, dass du heute bei uns zu Gast im Paradies bist, aber diesmal sind ja wir bei dir zu Gast im schönen Mostviertel, wo ich das erste Mal in meinem Leben war. Auch mal was anderes. Ja, mit deiner Bio-Schnapsbrennerei im niederösterreichischen Mostviertel bist du ja mittlerweile durch unzählige Auszeichnungen bekannt geworden und ich würde sagen rund um den Globus bekannt. Du hast die IWSC Trophy Auszeichnung für den weltbesten Wodka 2012 erhalten Und der Wodka wurde, das muss man sich überlegen, aus 2400 Einreichungen aus 96 Ländern zum weltbesten Wodka in seiner Kategorie gewählt. Eine Weltklasse-Auszeichnung, die noch keine Destillerie im deutschsprachigen Raum gewinnen konnte. Erste Frage, was ist dein Erfolgsgeheimnis?
Das Erfolgsgeheimnis, auch in Bezug auf Wodka oder generell, ist natürlich die Rohstoffe. Also die Rohstoffe müssen natürlich top sein, also beste Qualität. Und was natürlich auch zu den Rohstoffen dazugehört, ist auch unser Urgesteinswasser. Also wir haben eine eigene Quelle im Müllviertel, das ist circa 30 Kilometer von hier, wo wir sehr weiches Wasser haben, also quasi Granitwasser. Unser Wasser hier in der Gegend ist ja kalkhaltig, hat 24 deutsche Härte gerade und ist eigentlich ungeeignet zum Einstellen auf Trinkstärke. Also den Schnaps, den man produziert oder den Gin oder Wodka, muss man ja, wenn er runterkommt von der Brennerei, es kann von 96 angefangen bis runter, ja, 70 kann das sein. Die Differenz auf 40 muss ich dann mit Wasser auffüllen und da kann ich nur Wasser bester Qualität und in dem Fall möglichst ohne Kalk, also sehr, sehr oder wenig Kalk muss das Wasser haben. In unserem Fall hat es unter 3 deutsche Härte gerade. Und in dem Fall das Granitwasser aus dem Müllviertel, das ist einfach ganz ideal. Es ist auch bei den Brauereien so, die meisten, also sehr gute Brauereien sind im Müllviertel ansässig oder auch, das zieht sich ja dann nach Tschechien weiter, wo dann diese böhmische Masse auch oder genauso Richtung Waldviertel rüber. Und dieses Wasser ist einfach auch ein ausschlaggebender Qualitätsgrund und Qualitätsmerkmal.
Ja, aber jetzt fällt mir ein, als gebürtige Kölnerin, jetzt denke ich an unser kölsches Brauerei-Reinheitsgebot, jetzt haben wir in Köln ein sehr kalkhaltiges Wasser. Wie geht das dann?
Genau.
Sagst du jetzt, unser Bier ist nicht gut?
Nein. Ja. Das Bier ist anders, es schmeckt anders. Also man könnte jetzt, wenn man dieselbe Rezeptur wahrscheinlich in Köln für einen Kölsch hernehmen würde und man nimmt ein Urgesteinswasser, schmeckt es komplett anders. Ist wahrscheinlich auch ein gutes Bier. Es ist ja so, die sehr, sehr herben Biere sind meistens in Gegenden, werden dort gebaut, wo das Wasser kalkhaltig ist. Und die vielleicht nicht so herb sind, die gibt es dann eher in ja, Budweiser zum Beispiel ist ein typisches Beispiel.
Also hatte ich nie am Schirm, dass das so viel mit dem Wasser zu tun hat, muss ich ehrlich sagen.
Das Wasser hat große Wirkung.
Interessant. Ja, deine Familie beschäftigt sich mit dem Schnapsbrennen ja schon seit über 100 Jahren. Auf der Homepage hast du geschrieben, die Großmutter Maria produzierte bis 67.000 Liter Most pro Jahr. Das muss man sich erstmal vorstellen. Genau. War dir schon früh klar, dass du das Schnapsbrennen mal fortführen wirst?
Ja, also begonnen hat das Ganze in der Kindheit. Also meine Eltern haben immer gesagt, ich werde den Hof übernehmen. Du bist quasi der Älteste und du musst einmal den Hof übernehmen. Das war mein ein Teil. Und der zweite Teil war, wir haben als Kinder immer Obst glauben müssen im Herbst, gleich nach der Schule. Zuerst Obst glauben und dann, wenn es finster geworden ist, haben wir dann die Hausübung machen dürfen. Ja, und das hat mich, und dann haben wir das hochwertige Obst, das wir da geglaubt haben, als aufgelesen haben wir dann ins Lagerhaus gefahren, also quasi in die Genossenschaft, und haben eigentlich nichts dafür bekommen oder fast nichts. Wir haben immer den Eltern quasi vorgerechnet, was wir da jetzt stundenlang haben, und der war sehr miserabel und wirklich, wir haben da zumal so ein, weiß nicht, wie viel Groschen, es waren da noch Groschenzeiten, also Schillingzeiten, und da haben wir ein paar Groschen gekriegt fürs Kilo, also fast nichts. So, und meine Großmutter, bei denen war das quasi das Mostobst sehr viel wert. Und meine Eltern haben Gott sei Dank die Bäume nicht ausgerissen, wie es sehr viele Nachbarn auch gemacht haben, oder generell bei uns in der Region sehr viele gemacht haben und noch immer tun, sondern wir haben, also die haben die Bäume erhalten. Aber wir haben natürlich keinen Markt für das Rohmaterial, also für das Obst gehabt, und haben nur für den Hausgebrauch, habe ich dann mit meinem Vater immer Most auch gemacht, aber nur, das waren vielleicht Hausgebrauch, das waren ein paar hundert Liter und das war's. Wir haben aber noch die riesengroßen Pressen, drei Stück stehen, die stehen heute noch im Presshaus. Wie ich dann 18 geworden bin, habe ich mir gedacht, ich möchte jetzt eigentlich was aus dem machen. Und habe mir gemeinsam mit einem Freund eine sogenannte Süßmoschspirale gekauft und wir haben dann das Obst gepresst, weil die Pressen hatten wir. Dann haben wir uns aber auch dann schon später dann eine eigene Presse gekauft und auch eine Süßmoschspirale und haben quasi Birnensaft beziehungsweise dann auch Apfelsaft gemacht gemeinsam. Ja, und so ist es immer weitergegangen. Also wir haben Fruchtsaft gemacht und dann natürlich dann auch Most. In meiner Studienzeit zum Beispiel habe ich meine ganzen Studienkollegen dann mit Most, Schnaps und Saft versorgt. Und das war immer ein Hobby. Es war immer ein Hobby. Und ich habe aber auch dann sehr viel Geld schon ins Hobby investiert, je älter als ich geworden bin. Und habe quasi immer Edelstahlgeräte gekauft. Ich war dann nach dem Studium für ein Technologiezentrum zuständig, 5 Jahre lang, und habe immer Jungunternehmer beraten. Und ja, nach 5 Jahren habe ich gesagt, so, parallel ist mein Hobby immer teurer und immer größer geworden. So, jetzt mache ich mich selbstständig als Schnapsbrenner. Weil ich habe schon immer am Namen meiner Mutter habe ich immer schon Schnaps gebrannt und dann Einreichungen, also Wettbewerbe teilgenommen. Und dann habe ich immer Medaillen gemacht. Nur ist nicht der Name von mir oben gestanden, sondern der Name von meiner Mutter. Und so habe ich gesagt, so, jetzt gründe ich mein Unternehmen. Und das war 2003. Die Fruchtsäfte habe ich dann hinten lassen. Der Grund war einfach der, weil das wäre sie finanziell auch nicht ausgegangen. Man kann nicht sowohl Fruchtsaft machen und Most pressen und dann noch Schnaps brennen. Also ich habe mich auf eines quasi spezialisieren müssen und nachdem mich das Schnapsbrennen am meisten dann interessiert hat und auch von der Wissenschaft her sehr herausfordernd ist. Ich habe dann verschiedenste Kurse besucht, immer schon vorher schon. Auf der Uni Hohenheim habe ich Kurse belegt in Deutschland. Genauso Klosterneuburg und verschiedenste Fachbrennen in der Schweiz, Wädenswil, haben wir da Schnapsverkostertage und so weiter besucht. Da habe ich mich weitergebildet und habe das 2003 dann als gewerbliche Brennerei quasi gestartet, also ein Mannbetrieb, und habe halt ganz klein angefangen. Ja, und mittlerweile haben wir 9 Mitarbeiter, also, und liefern in verschiedenste Länder der Welt. Das hätte ich mir eigentlich nicht vorgestellt, dass das wirklich einmal so groß wird. Also so, oder, aber das ist einfach ein Weg der kleinen Schritte. Ich muss dazu sagen, ich habe 2003, wie ich angefangen habe, auch einen Deal mit einer Fachhochschule gemacht und habe gesagt, die wollten mich unbedingt als Mitarbeiter im Startup-Bereich haben. Bin ja aus dem Startup-Bereich seit 1998 quasi in diesem Bereich tätig und habe gesagt, ja, ich würde nur dann anfangen, wenn ich auch im Dienstvertrag verankert bekomme, dass ich quasi meine Firma hochziehen darf. Und dann fange ich an und würde das Startup Center und das ausbauen und aufbauen, also überhaupt aufbauen. Das habe ich auch dann gemacht und das bin ich heute noch dankbar meiner damaligen Chefin, dass die wirklich das funktioniert hat. Und mittlerweile bin ich leider nicht mehr dort, weil es einfach zeitlich nicht mehr geht. Ich war 18 Jahre dort und habe einfach parallel meine Firma hochgezogen und parallel mein Wissen, das ich tagtäglich als Unternehmer erlange, habe ich dann an die Studenten weitergegeben und habe die Ideen quasi begleitet, die Studierenden dann gemacht haben. Und das hat eigentlich war immer eine sehr große Win-Win-Situation. Ja, und mittlerweile bin ich Vollzeit, Vollunternehmer mit 9 Mitarbeitern. Und meine Frau ist natürlich sehr engagiert, die ist dann auch dazugekommen und hat sich, ist im Marketing natürlich sehr gut verankert. Wir sind auf sehr vielen Messen immer unterwegs, jetzt momentan natürlich nicht. Aber ja, es wird hoffentlich wieder andere Zeiten geben als Corona.
Also nie bereut, die Entscheidung?
Nein, habe ich nie bereut, nein.
Also ein großes Dankeschön an die Oma.
Ja, genau.
Das Thema Bio, Nachhaltigkeit und Umweltschutz spielt für dich ja auch eine sehr große Rolle. Genau. Du verwendest ausschließlich Bio-Früchte, Bio-Getreide. Genau. Dieser Umweltgedanke, der wirklich sehr groß bei oder in deinem Unternehmen ist, war der schon immer in der Familie verwurzelt? Oder woher kommt das, dass du dich da so engagierst?
Genau. Also wir haben natürlich immer von Kindheit an sehr ökologisch gearbeitet und meine Eltern waren da zum Beispiel schon, es hat Ökopunktebetrieb geheißen. Wie ich mich 2003 selbstständig gemacht habe, wollte ich nichts mit Spritzmittel oder sonstigen Giften zu tun haben und habe gesagt, wenn ich mich selbstständig mache als Unternehmer und auch als im landwirtschaftlichen Bereich angesiedelt, dann möchte ich von Anfang an Bio sein und nichts anderes. Und das habe ich auch bis heute durchgezogen. Wir haben das immer mehr ausgebaut, meine Frau und ich. Wir haben dann geschlossene Kreisläufe. Wir verwenden die Reststoffe immer wieder. Also wir sind nicht nur Bio, sondern wir sind mehr als wir Bio. Wir sind sehr nachhaltig unterwegs, sei es im Energiebereich. Wir haben Photovoltaik, wir bauen unsere Energie auf unseren eigenen Feldern an in Form von Elefantengras. Wir haben unser Biogetreide, das wir selber in unserer 45 Hektar großen Biolandwirtschaft anbauen. Und wir geben auch in den Boden wieder unsere Reststoffe zurück in Form von Dünger und machen Kaskadennutzung. Also ich optimiere auch die Geräte immer. Also ich tüftel da sehr viel herum, dass man wirklich auch Wasser mehrmals verwenden kann. Also das Kühlwasser zum Beispiel oder hier jetzt in Öhling versorgen wir auch mit der Abwärme die Schule, Kindergarten oder Kindertagesbetreuung und die Feuerwehr mit Abwärme, also die bei uns anfällt. Die wird ausschließlich auf unseren Feldern produziert, also in Form von Elefantengras. Also wir haben komplett geschlossene Kreisläufe und auch vom Verpackungsbereich. Wir schreddern die Kartonagen und machen wieder Verpackungsmaterial draus. Also komplett überall. Ich versuche immer alles in diesem Bereich zu optimieren und einfach schauen, wo kann man nachhaltig denken. Und nicht nur bio, sondern auch nachhaltig. Und natürlich regional. Also wir haben mittlerweile auch Nachbarlandwirtschaften, die für uns was anbauen. Und wir, das Obst, was wir selber nicht mehr haben oder nicht zu wenig haben, kaufen wir dann vom regionalen Moosbaron-Kollegen zu und verarbeiten das weiter.
Ja, aber wo kommt das her?
Das ist eine Einstellung. Ich bin in der Landwirtschaft aufgewachsen, habe sehr viel gesehen. Im letzten Studienjahr habe ich noch den landwirtschaftlichen Facharbeiter gemacht, damit ich auch die Ausbildung in dem Bereich noch zusätzlich bestätigt bekommen habe. Und da wurde nur teilweise auch Dinge gelehrt, auf der einen Seite im Biobereich und auf der anderen Seite hat man auch diese Seite gesehen, was man nicht alles spritzen kann und was welche Krankheiten man bekämpfen kann beim Getreide und solche Blödsinnigkeiten. Ja, Blödsinnigkeiten. Im konventionellen Bereich geht es gar nicht anders. Und welchen Kunstdünger, das man verwenden kann. Und das habe ich gesagt, das will ich nicht, das mache ich nicht. Und ich habe gesehen, ich habe dann vor, glaube 8 Jahren oder was, habe ich die Landwirtschaft von meinen Eltern auch übernommen, Biolandwirtschaft. Ich habe vorher schon eine eigene gehabt, aber im kleinen Bereich. Und es funktioniert super. Also ich kann, wenn ich alte Sorten verwende, wenn ich alte resistente Getreidesorten verwende, dann funktioniert das. Also natürlich alles, was hochgezüchtet ist, braucht auch dementsprechende Bekämpfung oder Schutz durch diese Spritzmittel. Aber die sind meistens sogar hingezüchtet auf das, dass sie genau das brauchen. Und das wollte alles nicht. Und wir verwenden altes Saatgut, versuchen, dass wir alte Sorten zu kultivieren, so seltene Kulturpflanzen. Haben wir ein eigenes Programm. Wir haben eigene Bodenbearbeitungsmethoden. Ich habe einen eigenen Pflug in Spanien bauen lassen, der ganz seicht ackert, den es bei uns gar nicht gibt, den haben wir dort importiert, weil die Spanier müssen ja auch mit dem Wasserhaushalt vorsichtig umgehen und dürfen nicht so tief ackern. Und da haben wir gedacht, naja, das müsste bei uns auch funktionieren und auch speziell für die Unkrautbekämpfung ist das auch ideal. Und man baut Humus dadurch auf, weil man nicht den Humus eingräbt und ersticken lässt, sondern man lässt es im Boden oberen, wo der Boden atmen kann. Und wir haben extrem viele Regenwürmer bei unseren Böden und wir haben das wirklich super im Griff und ja. Funktioniert.
Ja, sehr, sehr löblich. Können sich wie viele Betriebe mal eine Scheibe von abschneiden? Und nicht nur das, was hat es denn mit dem Naturschutzgebiet auf sich, das du mit dem WWF und dem Land Oberösterreich im Mühlviertel aufgebaut hast?
Das war vor meiner Unternehmensgründung schon. Das war 1997, 96, 97 in dem Bereich. Ich habe ja meine Diplomarbeit im Umweltbildungsbereich geschrieben. Also ich habe Betriebswirtschaft und Wirtschaftspädagogik studiert, wobei ich Wirtschaftspädagogik dann abgeschlossen habe. Und meine Diplomarbeit damals war im Umweltbildungsbereich für die österreichische Naturschutzjugend Haslach. Da habe ich so von der Bundesregierung oder vom Ministerium quasi einen Auftrag bekommen, dass ich das untersuche. Und da habe ich mich natürlich immer in meiner Studienzeit schon immer mit Bio, mit Naturschutz und so weiter beschäftigt. Bin ja schon ewig Mitglied in dem Bereich und habe die richtigen Leute kennengelernt. Und mein Vater hat in dieser Zeit einen Teil seiner Landwirtschaft, die im Mühlviertel war, wo auch jetzt diese Quelle ist, nicht mehr bewirtschaftet, weil es nicht mehr rentabel war. Okay. Und in dieser Zeit haben sich dann seltene Wiesenvögel entwickelt. Und wir haben gesagt, ja, das können wir jetzt nicht zerstören, sondern das müssen wir weiter verfolgen. Und dann haben wir dieses Projekt auch gemacht. Und das läuft jetzt mittlerweile, ja, seit 1997 haben wir das jetzt. Und da ist auch unsere Quelle. Und ja, das wird nach diesen Kriterien, so wie es der Naturschutz vorgibt, bewirtschaftet. Aber es geht nicht nur mehr um Vögel, das sind auch seltene Pflanzen, die sich dort oder Insekten genauso.
Ich habe mich da eingelesen, das ist ja auch von seitens WWF ein sehr erfolgreiches Projekt gewesen, wo sich Jahr für Jahr immer neue Kulturen ansiedeln, ob jetzt Insekten oder Pflanzen, hat ja super funktioniert.
Genau.
Also das wird auch weitergeführt.
Genau.
Ja, kommen wir zu deinem eigentlichen Thema.
Ja.
Thema Schnaps. Und zwar, jetzt sitzen wir hier in der, wie sagt man da?
Mostelleria, Kellergewölbe.
Kellerei.
Ja, Keller.
Trink ihn gerne, kenne mich aber sehr schlecht aus beim Thema Schnaps.
Ja.
Was für Schnäpse brennt denn ihr? Oder mit was habt ihr eigentlich angefangen?
Also angefangen habe ich mit dem Saft machen oder Most machen.
Und der erste und Schnaps?
Der war Birnenmostbrand. Ja, genau.
Okay. Okay. Und mittlerweile von Wodka über sämtlichen Bränden?
Also früher war, also 2003, wie ich begonnen habe, war eigentlich die Hauptsorten also Birne und Apfel und Zwetschge vielleicht dann noch dazu. Und das hat sich aber mittlerweile verlagert. Wir verarbeiten natürlich sehr viel Birnen, Zwetschgen, Äpfel auch ein bisschen. Also, aber es hat sich jetzt immer mehr auch im Getreidebereich verlagert. Das heißt, wir verarbeiten jetzt unser eigenes Getreide, wo wir unsere alten Sorten, wo wir zum Beispiel Whisky draus machen, wo wir als Basis für den Gin bzw. für den Wodka spezielle Raritäten-Wodkas machen. Und das hat sich einfach verlagert, mehr vom Obstbrennen hin zu internationalen Spiritosen. Habt ihr
auch irgendwas Süßes? Es gibt ja jetzt so viele so Nussschnaps oder so Schoko oder Schokochili. Macht ihr sowas auch oder ist dir das dann schon zu bunt?
Ja, nein, wir haben glaube ich über 60 verschiedene Sorten. Okay. Ich habe natürlich sehr viel experimentiert, sehr viel ausprobiert und wir haben natürlich die Sorten dann wieder aufgelassen. Aber wir haben sehr viel im Programm angefangen von Likören natürlich, Eierlikör genauso, Schokolikör. Aber auch in Mostello, das ist eine Erfindung von mir, ein Birnen-Dessertwein nach der Portwein-Methode. Darum heißt ja auch unser Gebäude Mostelleria.
Was ist denn dein Lieblingsschnaps, wenn du dir einen aussuchen darfst?
Also
einsame Insel und du darfst einen Schnaps mitnehmen.
Ja, das hat sich, momentan ist der Whisky eigentlich. Also es verändert sich, je älter das man wird, desto älter werden vielleicht auch die Spiritosen, keine Ahnung. Aber jedenfalls ist der Whisky insofern für mich interessant, weil wir ja die eigene Melzerei haben seit 2018. Wo wir quasi unser eigenes Malz aus unserem eigenen Getreide machen, dadurch Whiskys erzeugen, die es sonst nirgends auf der Welt gibt, wie zum Beispiel ein Emmer-Malz-Whisky oder ein Nackthafer-Malz-Whisky und dann ausbauen in unseren gebrauchten Mostello-Fässern zum Beispiel oder in unseren gebrauchten Rumfässern. Also wir haben ja selber, wir produzieren auch Rum. Und das ist momentan mein Highlight, mein persönliches.
Aber dann bleiben wir kurz bei der Melzeria, weil du hast jetzt schon gesagt, das gibt's so bei uns hier nicht. Was ist denn an diesem Melzen? Gibt's das Wort?
Ja, Melzen.
Denn daran so kompliziert? Warum ist das denn sowas Besonderes?
Besonderes ist deswegen, weil es jetzt keiner mehr macht. Es gibt nur mehr Großmelzereien. Und das Getreide wird von irgendwo importiert und natürlich gibt es in Österreich auch Braugerste, die wird natürlich auch irgendwo drunter gemischt, aber es ist nur ein kleiner Teil. Und wir können jetzt unser eigenes Getreide zu hochwertigem Malz, also Malz ist ja gekämmtes Getreide, das dann wieder getrocknet wird und für Whisky oder für Bier genauso verwendet wird oder auch im Backbereich. Und das haben wir komplett selbst in der Hand. Wir können das steuern, den Prozess, wir können die Qualität einfach beeinflussen und einfach auch Raritäten und Kleinmengen auch verarbeiten.
Ja, und was macht euren Whisky jetzt geschmacklich aus? Ich persönlich muss ja sagen, tue mich mit Whisky schwer.
Also jedes Getreide schmeckt anders, jedes Malz schmeckt anders, jedes Fass hat wieder andere Aromen. Und unser Whisky ist insofern interessant, weil wir nicht nur alte Getreidesorten verwenden, eigenes Malz aus dem machen, sondern auch in der Ausbau des Whiskys im Fass. Dort verwenden wir hauptsächlich unsere Mostello-Fässer, wo vorher dieser Birnen-Dessertwein drinnen war. Und dieser Birnen-Dessertwein gibt eine eigene Aromatik dann an den Whisky ab. Und das ist halt einzigartig, das hat keiner. Die anderen verwenden Portweinfässer aus Portugal oder Sherryfässer zum Ausbau oder zum Finish. Wir verwenden das, was wir selbst am Betrieb haben. Mein Ziel war es immer, das zu verwenden, was man selber hat und nicht irgendwas aus weit weg herkarrt, das dann vielleicht nicht mehr den Qualitätsansprüchen entspricht, weil das fast schon zwei Tage irgendwo am LKW bei 40 Grad herumsteht und dann haben sich schon irgendwelche Schimmelbakterien gebildet, ja, oder Schimmelpilze in dem Fall, passt einfach nicht.
Ich bin echt begeistert, muss ich ehrlich zugeben.
Okay.
Ja, Josef, wir sind ja nicht aus irgendeinem Grund bei dir, weil wir das ja alles so toll finden, was wir natürlich auch finden, sondern du hast ja gemeinsam mit unserem Eigentümer Michael und mit unseren Barkeepern Sandra und Mike einen eigenen Gin kreiert, unseren Matari Gin.
Genau.
Jetzt bist du der Profi, weil wir können ja sagen, boah, der ist echt lecker und den muss jeder Gast probieren, aber du bist der Experte.
Ja.
Was macht denn diesen Matari Gin, den du hier destillierst, so besonders?
Das Besondere am Geschmack ist sicherlich auch die Frische, das Zitronige. Also wir haben versucht, frische Zitronen reinzubringen. Grapefruit haben wir frische verwendet. Und das macht natürlich das ganz besonders. Und gerade im Sommer vielleicht also ein super Erfrischungsgetränk. Und einfach auch der Mix Wacholderbeere mit anderen Botanicals, die wir dabei haben. Diese Kombination macht es einfach aus. Und
auch alles Bio natürlich,
alles Bio,
oder?
Ja, alle 100% Bio-zertifiziert.
Ja, mein Problem ist, der schmeckt, wenn man den mit leckerem Tonic Water mixt, wie Saft.
Echt? Okay.
Aber da vergisst man die 40%. Ja, das ist ein bisschen gefährlich.
Ja.
Weil es ist weniger Wacholder drin als normalerweise, oder?
Wir haben versucht, also der Michi hat gesagt, er will einen frischen Gin, Zitrus betont, und ich versucht, dem zu entsprechen und habe einfach dann dementsprechend in diese Richtung gearbeitet. Das bringt man nur mit Zitrusfrüchten rein. Also wir haben die aus Sizilien, sizilianische Zitronen. Also Zitrone ist vordergründig, sagen wir so.
Wie schmeckt er dir persönlich?
Perfekt, ja. Also ein Mitarbeiter, der normal auch, der ist auch unser Barkeeper, der hat gesagt, das wird, glaube ich, mein Lieblings-Gin, hat er gesagt.
Oh, das ist aber ein schönes Kompliment.
Ja.
Ja, bleib mal kurz beim Thema Gin. Ist ja total im Trend seit ein paar Jahren. Was glaubst du, wie lange hält der Trend noch an?
Boah, also in meinem ersten Gin habe ich 2005 gebrannt oder probiert, ganz kleine Mengen. Und mittlerweile, jetzt haben wir 2021, es ist eigentlich schon sehr lange. Wir haben es beobachtet, es ist irgendwie von Spanien gekommen, dann über Frankreich, dann Deutschland und mittlerweile auch als letztes war eigentlich Österreich dann dran, so vom Hype her. Aber das kann noch dauern. Die Barkeeper sagen wir, irgendwann ist der Gin weg, oder er sollte eigentlich schon längst gestorben sein, aber das passiert nicht, weil es einfach ein super Erfrischungsgetränk ist und es kann auch bleiben. Also
ich glaube, das Ganze, was gut in Cocktails funktioniert, wird in Rum, ist ja auch geblieben, oder Wodka, das sind ja keine Sachen, die auf einmal von der Bildfläche verschwinden.
Genau.
Das war jetzt eine schöne Kooperation, die wir eingegangen sind, und Kooperation machst du ja öfter. Jetzt habe ich gesehen, mit zum Beispiel dem Rapper Sido hast du gemeinsam den mittlerweile auch bekannten Kabum-Wodka in dieser coolen, kugelförmigen Flasche, sieht ja wirklich besonders aus, produziert. Warum machst du so Kooperationen? Du hast ja Arbeit genug. Worin besteht da bei dir der Reiz?
Ja, also damals war es so, dass das Management vom Sido hat angefragt, ob wir uns vorstellen können, dass wir gemeinsam was machen, also dass wir einen Wodka produzieren quasi. Und wir haben natürlich gesagt, ja, warum nicht? Und wir haben verschiedenste Kooperationen in diesem Bereich mittlerweile entwickelt, weil es einfach spannend ist, mit den Leuten zusammenzuarbeiten. Und wir helfen uns auch gegenseitig, also wir helfen den Kunden auch, dass man das Produkt dann auch am Markt platziert dementsprechend. Wir unterstützen uns gegenseitig quasi, und man kann wachsen gemeinsam, und das macht es einfach aus, dass man gemeinsam einen Weg geht und jeder hat andere Ideen, anderes Design, andere Aufmachungsideen, andere Geschmacksideen, und ich versuche oder wir versuchen immer, dass wir das dann umsetzen oder dass wir das dann gemeinsam mit den Kunden umsetzen, und das hat sich für uns ist einfach eine spannende Entwicklung.
Ja, so wird es nie langweilig. Das ist ja ganz kurz, weil ganz ums Thema kommen wir ja leider nicht rum, Thema Corona. Und zwar habt ihr ja in letztem Jahr, wie es aufkam, so Biodesinfektionsmittel aus reinem Alkohol, vor allem anfangs für Apotheken hergestellt im Umkreis, die nicht genug hatten, glaube ich.
Genau.
War für dich von Anfang an klar, dass du da auch deinen Beitrag leisten willst, oder?
Genau. Also wir haben immer dazu sogar mit Kontakt mit der Landesregierung. Und wir haben gesagt, ja, wir stehen auf jeden Fall, weil wir wussten ja gar nicht, in welche Richtung das geht. Wir haben gesagt, wir haben noch genügend Alkohol auf Lager und wir produzieren sehr gerne in diese Richtung und helfen da aus. Das war natürlich nur für eine gewisse Zeit von Bedeutung, und mittlerweile ist es eigentlich unbedeutend. Es gibt große Werke, die das produzieren, und es ist nur mein Randthema. Aber dazu mal war es wichtig, dass man schnell geholfen hat, und es hat keiner zu Hause ein Desinfektionsmittel gehabt, und es war viel zu wenig am Markt, und wir haben gesagt, ja, holt es euch auch, wir produzieren, gemeinsam auch mit den Apotheken, die haben sich laufend bei uns dann den Alkohol abgeholt. Also wir haben da geholfen und das gleich und das, da hilft man ja doppelt, wenn man sofort hilft.
Ja, Josef, jetzt habe ich mich die letzten Tage durch euren Shop geklickt online und bin da gestolpert über einen Brotschnaps. Und damit konnte ich natürlich absolut nichts anfangen, weil was soll ein Brotschnaps sein?
Ja.
Aber das ist ja was ganz Besonderes. Bitte kläre unsere Hörer mal auf, was ein Brotschnaps ist.
Ja, also Brotschnaps, es ist jetzt schon, glaube ich, sicher 10 Jahre her, haben wir da damals mit der Bäckerei Goldschaller haben wir begonnen, haben wir Versuche gemacht, haben das Überbrot oder das Brot vom Vortag vom bayerischen Bäcker quasi zu Brot veredelt. Also wir haben quasi
Basis... Bevor es weggeschmissen wird,
genau,
eigentlich,
genau,
oder?
Genau. Genau, also die hat es normalerweise immer in die Biogasanlage gefahren und wir haben das hochwertig weiterveredelt. Also wir haben quasi eine Art Wodka oder Whisky gemacht und haben einfach das Getreide weggelassen, haben das Getreide durch Altbrot, also Brot vom Vortag oder Überbrot, ersetzt. Und das ist unsere Herangehensweise. Mittlerweile haben wir auch schon mehrere Kooperationen in diese Richtung. Jetzt haben wir gerade diese mit hochprozentig die Kooperation, wo wir einen hochprozentig Gin, den Brodzinski, den Brodka, sogar einen Uso, den Brod-Uso draus machen. Alles Basisbrot. Das war auch ganz interessant und es macht sehr, sehr viel Spaß auch mit diesen Leuten. Also in dem Fall ist ein Bäckersohn.
Ja, aber wie kommt man denn auf so eine Idee?
Also eigentlich ist da zumals entstanden mit Gottschaller auf der Messe, das ist mein Standnachbar, beziehungsweise wir sind auch Mitglied im Bayerischen Biokreis und haben gesagt, er hat gesagt, ja, so viel Brot, hier kann man da nichts machen und dann irgendwie gemeinsam, ja, machen wir einen Schnaps draus und dann haben wir uns beschäftigt und intensiv probiert. Wir haben auch, glaube ich, mal 6000 Liter Masche weggeschmissen, also weg in als Dünger dann wieder verwendet, weil es nicht funktioniert hat. Aber das sind diese Learnings, was man da machen muss. Und ja, mittlerweile machen wir auch für einen Süßkartoffelbauern, der die großen Süßkartoffeln dann, die übergroßen, bei uns verarbeiten lässt. Der hat sogar jetzt Goldmedaille gewonnen. Also solche Dinge machen wir. Also die Leute kommen natürlich, durchs Reden kommen die Leute zusammen. Und die Leute kommen dann entweder auf uns zu, eigentlich kommen sie immer auf uns zu und wir entwickeln dann die Idee weiter.
Ja, aber was merke ich den Unterschied? Also wenn ich es nicht wüsste, würde ich mir denken, beim Getreide ist irgendwas anders?
Ja, also es kommt immer darauf an, wie man es destilliert. Also beim Brotschnaps auf jeden Fall merkt man, dass das Brot ist. Beim Brotuso oder beim Brodzinski oder Brodka tut man sich eigentlich schon schwerer, weil das einfach über 60 Böden destilliert ist und sehr neutral dann destilliert ist und dann nochmal Gin draus gemacht worden ist und solche oder Uso oder der Wodka. Also da ist es dann schwieriger. Also da glaube ich, kennt der Laie das nicht auseinander, dass der Rohstoff aus Brot ist.
Ja, letzte Frage, lieber Josef. Gibt es denn eine Spirituose, die du unbedingt noch brennen möchtest? Irgendein Likör oder ein Brand?
Genau,
irgendein,
also wo wir noch nicht so gut sind, ist im Bitterbereich. Da möchte ich vielleicht einmal was angehen. Also wir haben zum Beispiel den grünen Nussschnaps, also den dunklen. Aber in die Richtung könntest du durchaus einmal... wieder mal ein neues Produkt geben. Oder natürlich im Whisky-Bereich einfach weiter experimentieren und mit neuen Fässern. Wir haben ja momentan auch die Lagerstätte im Stift Seitenstetten, den ehemaligen Messweinkeller des Stiftes Seitenstetten, haben wir umfunktioniert zu einem Whisky-Keller und dort treffen auch ganz interessante Raritäten-Whiskys. Ja.
Ja, wie viele Sorten Whiskys macht ihr jetzt in eurer Melzerei?
Boah, also die Whiskys selber werden sicher über 10 verschiedene Sorten sein. Momentan sind aber noch nicht so alle im Verkauf, weil ja immer gewisse Sorten werden dann verkauft, gewisse Fässer und dann gibt es wieder diese Sorte vielleicht nicht oder eher bedingt und dann kommt es nach ein paar Jahren wieder. Aber es lagern sicher über 10 verschiedene Whiskys.
Ja, sehr spannend. Also man merkt, du bist mit Herzblut dahinter und dir liegt es am Herzen und das Thema Nachhaltigkeit und Innovation passt ja auch perfekt zu uns. Vielen Dank, dass wir heute da sein durften.
Ja, danke, dass ihr gekommen seid.
Das nächste Mal trinken wir dann einen Matari zusammen an der Bar.
Genau,
und danke dir.
Ja, danke auch.